der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute wieder einmal mit Rupert Bodenmeier. Moin Rupert.
Hi Erik, freue mich wahnsinnig wieder dabei zu sein.
Ich bin froh, dass du wiedergekommen bist. Du warst ja schon in der Folge 77 für unsere Stammhörerinnen und Stammhörer. Da haben wir über Innovation gesprochen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie eigentlich David gegen Goliath, insbesondere so im E-Commerce, Stichwort Amazon und Plattformökonomie und Plattformlogiken, wie sich eigentlich David gegen Goliath durchsetzen kann und ob sich überhaupt David gegen Goliath, gegen die vermeintlich übermächtigen Plattformen durchsetzen kann. Bevor wir ansteigen, trotzdem, obwohl du ja, wie gesagt, in der Folge 77 schon dabei warst, stell dich doch bitte ganz kurz nochmal selbst vor.
Ja, also ich freue mich wahnsinnig, wieder dabei zu sein. Ich bin Rupert, Co-Gründer von Disruptive und wir helfen im Grunde Unternehmen, auf völlig neue Lösungsansätze zu kommen. Und das machen wir vor allem, indem wir eben vom Kundenproblem kommen, große Herausforderungen definieren und uns aber von anderen Branchen inspirieren lassen. Ja. Wo wir nach Playern suchen, die irgendwie ähnliches Thema schon mal auf eine coole, schlaue Art und Weise gelöst haben. Diese Lösungen zerlegen wir in ihre Kernbestandteile und das adaptieren und interpretieren wir dann wiederum so, dass es für den eigenen Markt, die eigene Zielgruppe funktioniert. Und dadurch kann man einfach völlig neue Standards in der eigenen Branche setzen.
Sehr gut. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass ihr für die Crème de la Crème des deutschsprachigen E-Commerce arbeitet und vermutlich auch noch jenseits von E-Commerce. Aber ich glaube, da hast du ja schon ganz namhafte Kunden auf deiner Referenzliste.
Also wir sind,
das glaube ich nicht, das weiß ich.
Also ja. Wir sind zufrieden und glücklich und genau.
Sehr gut und bescheiden. Sehr gut. Steigen wir doch gleich ein. Also das David- und Goliath-Problem, wenn man manchmal so in die Zahlen reinguckt, ja, sich jetzt das Vor-Pandemie-E-Commerce-Geschehen anguckt, dass die Wachstumsentwicklung während der Pandemie, die sicherlich für den breiteren E-Commerce, muss man fast sagen, hilfreich war, auf jeden Fall einen großen Sprung nach oben gemacht hat. Aber jetzt auch, wo die Pandemie eine neue Dimension kriegt, weniger Lockdown, trotzdem mehr E-Commerce-Umsatz. Ich habe nicht nur den Eindruck, sondern wir sehen ja an den Zahlen, dass die Plattform in Summe, und mit Plattform meinen wir vor allen Dingen die Amazons dieser Welt, dass die Plattformen deutlich mehr vom Teller ziehen als der durchschnittliche E-Commerce. A, entspricht das auch deiner Beobachtung und B, warum ist das so?
Ja, lass uns das mal kurz abstecken, was da in dem Kontext Goliath heißt. Ne? Mhm. Nur mal, damit wir alle draußen so ein gutes Gefühl dafür kriegen. Ne? Amazon ist über 1.400 Milliarden schwer, eine unfassbare Summe. Und allein in Deutschland geht 50% des kompletten E-Commerce-Wachstums, nur des Wachstums, rüber zu Amazon. Mhm. Und die restlichen 50% teilen sich dann alle anderen auf. Und Amazon macht in Deutschland doppelt so viel Umsatz wie der zweitgrößte deutsche Player. Mhm. Und pro Quartal machen die als gesamte Unternehmen mehr Gewinn als ein Otto.de im gesamten Jahr Umsatz. Mhm. Nur mal da so eine Größenordnung zu bekommen. Und warum ist das so? Weil die Spielregeln heute, wie Amazon oder E-Commerce gespielt wird, die alle von Amazon gestellt wurden. Ne? Die Art und Weise, wie du Waren präsentierst, wie du sie zugänglich machst, wie du Daten generierst, wie du zustellst, all das ist heute ein Imitationsgeschäft von eben einem Amazon. Mhm. Ne? Und in einem Markt, wo halt alle das Gleiche machen, alle auf die gleiche Art verkaufen, auf die alle gleiche Art präsentieren, auf die gleiche Art zustellen, da gehen die Leute halt eben zum Besten. Mhm. Na, und wenn die E-Commerce-Branche da nicht massiv umlenkt, na, dann werden die halt in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht 50% Wachstum einfangen, sondern halt 75% Wachstum. Und so dreht sich das Rad immer weiter.
Es ist ja, wenn man da so drauf guckt und diese Umsatzzahlen, also für Deutschland, man schätzt diese Zahlen auf Länder eben ja immer, aber wir knapsen da so an der 30 Milliarden Euro Grenze rum, glaube ich. Und auch diese überproportionale Wachstumsgeschwindigkeit, ich glaube, das muss man mal ganz deutlich sagen, weil diese Durchschnittsbetrachtung für E-Commerce-Wachstum, die ist ja irreführend. Ne? Also etablierte E-Commerce-Geschäftsmodelle wie zum Beispiel der Buchversand, die wachsen ja schon lange eher seitwärts. Wenn man, ja, Pandemie muss man ein bisschen rausrechnen, das sind andere etablierte Geschäftsmodelle, also das, was man schon sehr, sehr lange machen kann, also das Versenden von Ware, Mode, Consumer Electronics etc. Also das Wachstum ist ja ungleich verteilt und es ist ja nicht nur Amazon, sondern es sind ja viele Unternehmen, die einfach ein dramatisch besseres Kundenerlebnis ermöglichen, die mehr auf sich ziehen. Ne? Jetzt, wenn man so drauf guckt und ich jetzt so ein mittelständischer E-Commerce-Player aus Deutschland bin, was kannst du mir für Mut machen, dass ich diese Schlacht nicht sowieso schon verloren habe und ich einfach nur noch das retten kann, was noch zu retten ist?
Also ich glaube, um das zu verstehen, was ich eigentlich heute als Unternehmen machen muss, damit mir in 2 bis 3 Jahren noch der Kundenkontakt gehört, lohnt es sich halt andere Märkte anzuschauen, wo das auch schon mal der Fall war, weil die E-Commerce-Branche ist nicht speziell. Das, was heute im E-Commerce stattfindet, dass sich alles auf einen riesigen Player hinaus, das gab es schon zigfach. In über zig Jahrzehnte, über zig Jahrhunderte.
Hast du ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel Markt der Zustellung, brauchen wir gar nicht so weit gehen. Na, also wenn du, das ist ja E-Commerce, ne? Wenn du vor 20 Jahren zurückgehst, dann war eigentlich in Deutschland der gesamte Markt unter 5 großen Playern aufgeteilt. DHL, Hermes, UPS etc., wie sie heißen. Und die haben im Grunde ein Format gehabt, nämlich ein Paket in 2, 3 Tagen zustellen. So, und der ganze Markt ist unter denen aufgeteilt worden. Heute könnte aber der Markt der Zustellung gar nicht bunter und diverser sein. Ja, heute hast du mit von Lieferando bis Gorillas, bis Flaschenpost, bis Picknick unterschiedlichste Formate, unterschiedliche Zustellungsideen, wie du das machst. So, und das passiert halt immer dann, wenn ein Markt sich völlig neue Segmente erschließt und pro Segment ein spezifisches, spezialisiertes Format anbietet. Weil die Idee, wie ein Picknick mit fest vorgegebenen Routen, an denen sich die Kunden zu orientieren haben, ist eine völlig andere Idee der Zustellung, als ein Gorillas, das sich aufs Rad schwingt und dir das in 10 Minuten zustellt. Und es ist wieder eine völlig andere Idee der Zustellung, wie es zum Beispiel im Flaschenpost macht, die dir irgendwie 40 Kästen rüberwuchten und 40 Pfand wieder zurücknimmt. So, und die Wirtschaftswissenschaft spricht in solchen Fällen von dynamischer Segmentierung. Das heißt, du brichst ein Monopol auf, indem du einen Markt größer machst und diese durch verschiedenste Formate bedienst. Und das gibt es noch in zig anderen Märkten, zum Beispiel der Betriebssystemmarkt. Wenn du den anguckst, vor 20 Jahren hatte über den gesamten Betriebssystemmarkt ein Microsoft einen Marktanteil von über 90%.
Ja.
Heute ist der ein Marktanteil, aber nur noch bei 23%. Weil völlig neue Segmente sie erschlossen worden, Mobile, Speaker, Tablets.
Die mobilen Betriebssysteme.
Total. Und die Ausprägung dieser Betriebssysteme ist halt eine völlig andere Idee als für eben einen Desktop. Ne? Und heute ist Android der große Player. Oder auch selbst wenn du in die Automobilwirtschaft gehst. 80 Jahre lang gab es keinen einzigen neuen Hersteller. 80 Jahre lang. In den letzten 14 Jahren über 40. Und unter anderem das heute wertvollste eben Unternehmen im Automobilsektor mit dem Tesla, weil es eben ein Shift von Benziner zu Elektromobilität gibt, weil es ein Shift gibt von Direktverkaufsansatz, also von Autohändleransatz zum Direktverkaufsansatz durch die Digitalisierung. Das heißt, immer dann, wenn du es schaffst als Branche, ein völlig neues Format zu etablieren, dann kannst du solche Monopole aufbrechen.
Diese dynamische Segmentierung, wie entsteht die? Also warum entsteht die? Entsteht die, weil jemand sich rein betriebswirtschaftlich überlegt, wo kann ich denn überhaupt noch Marktanteile gewinnen? Also ich würde sagen, unwahrscheinlich, weil diese Marktanteile sind ja selten wirklich profitabel. Oder werden die aus einem Lösungsansatz geboren, weil jemand versucht, einen Markt einfach besser zu machen? Also ich denke mir so, weißt du, als wir beide, ich glaube, wir haben ja zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen, über E-Commerce nachzudenken, da war sowas wie Zooplus, also dass jemand schweres Tierfutter 4 Stockwerke lang hochbringt und dass das kaum mehr kostet als im vergleichbaren Supermarkt oder im Fachhandel, das war damals neu. So, heute waren 90 Minuten Flaschenpost, war spektakulär, ne? Dass jemand mir Mineralwasser innerhalb von 90 Minuten in der Stadt zuliefert. Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben uns schon alle ein bisschen an Gorillas und Flink gewöhnt, also 10 Minuten Zustellung. Aber wie kommen diese dynamischen Segmentierungseffekte zustande?
Also auf keinen Fall, dass sich ein BWLer mit einem Excel-File irgendwelche Märkte anguckt und sagt, holter die Polter, ne? Meine wunderbare Formel hatte was ausgespuckt und ab geht die Post. Sondern das, was eigentlich immer ist, dass Leute vor allem angetrieben sind, so wie es ist, finde ich nicht gut. Das ist eigentlich der Antrieb. So, und das muss doch viel, viel besser gehen. Und selbst ein Zooplus, das war natürlich genial, dass sie jetzt diese ganzen Tierartikel im Grunde zugestellt haben. Aber eigentlich ist Zooplus ein Amazon in grün. Ne? Die haben sich halt einfach eine Kategorie rausgesucht.
Genau.
Und das dann halt eben, also, aber ich könnte jetzt auch irgendwie Bilder von einem Fernseher und DVD-Player da reinstecken und dann wäre halt dann wäre es halt zu Elektro. Ne? Mhm, und dann, deswegen haben sie da nichts was Neues hinzugefügt. Nee, es kommt immer wirklich von, was ist eigentlich heute das Problem? Auch selbst wenn du heute in Amazon anguckst, da gibt es massive Probleme, so wenn du drauf blickst und wie da E-Commerce heute funktioniert. Mhm. Und dann nehmen sich halt einfach gewisse Leute einfach vor, ich mache das jetzt anders. Und die starten in einer Nische und aus dieser Nische heraus schaffen sie es halt dann etwas Neues zu etablieren. Weil auch das iPhone 2.7 war eine Nische. Das war ein ganz kleiner Markt am Anfang. Heute ist es dominant. Heute rückblickend haben es immer alle gewusst, ne? Aber damals war das ja noch, wurde es verspottet als das teuerste Smartphone der Welt, wo du nicht mal Apps installieren kannst. Und es war nicht ausgesagt, dass es dort geht. Aber sie haben den Markt neu interpretiert. Sie haben ihn völlig anders zugänglich gemacht. Die Idee des Smartphones von einem Apple, es war eine völlig andere Idee zu dem, was am Markt rum ist. Und ich glaube, so kriegst du es halt hin.
Ja. Welchen Fokus, also die neuen Player, die diese dynamische Segmentierung vorantreiben, die haben ja sehr wahrscheinlich einen Fokus, der sich sehr stark auf die Kunden, also vor allen Dingen auf die Kundenbedürfnisse fokussiert. Ne? Also irgendwie früher, also die erste Stufe war ja, dass so ein Markt Lösungen möglich macht, dass also Zugänglichkeit, dass Transparenz geschaffen wurde, Preise wurden vergleichbar, aber sonst war mehr oder weniger alles sehr, 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 sehr ähnlich. Die neuen Player bringen ja etwas Besseres in den Markt, was die Kunden so begeistert, dass sie regelmäßig oder auf jeden Fall ihre alten Versorgersituationen, ihre Loyalitäten zu herkömmlichen Anbietern nicht mehr so sehr verfolgen und diese neuen Anbieter zuerst ausprobieren und dann regelmäßig nutzen. Diese Lösungsanbieter, was brauchen die für Rahmenbedingungen? Außer, dass sie natürlich erstmal den Mut und vermutlich das Kapital brauchen, aber was müssen die schaffen?
Also ich glaube, strategisch und von der Idee her müssen sie wirklich, wenn sie sich ein Segment ausgesucht haben, wirklich zur Kern-DNA hervorstoßen. Das heißt also, ich erkläre das immer ganz gerne am Musikmarkt, ne, wo ja auch ein Spotify in der Lage ist, sich gegen riesige Player wie ein Amazon Music und Apple Music eben zu behaupten. Und die schaffen das, weil sie einfach tiefer schürfen als alle anderen. Na, und wo ein Amazon und ein Apple halt aufhört zu tracken und nur einfach herausfinden möchte, was ist dein Lieblingssong, Lieblingsalbum, Lieblingskünstler und dann hören die halt auf, geht ein Spotify viel, viel tiefer rein und die analysieren von jedem einzelnen Song, den du dir anhörst, was ist der Beat von dem Song? Was ist der Rhythmus? Was ist die Stimmfarbe? Was ist die Tonhöhe? Das heißt also, sie legen Musik wirklich in seine emotionale Essenz, zerlegen sie es und das gleichen sie dann mit der gesamten Musikbibliothek ab. Damit machen sie dann den direkten Vergleich. Deswegen sind deren Empfehlungen so gut. Und wenn du wirklich ein Segment neu erfinden möchtest, dann würde ich immer dir empfehlen, dich zu fragen, was ist eigentlich der Beat meiner Branche? Was ist der Rhythmus meiner Branche? Was ist die Stimmfarbe? Was ist die Tonhöhe? Na, wenn wir jetzt zum Beispiel in ein Möbelsegment gehen oder das im E-Commerce denken, dann wäre es einfach für mich klipp und klar, dass ich als Unternehmen verstehen muss, wie ist die Aufteilung der Wohnung meiner Kunden? Wie ist das Altbau? Ist das Neubau? Wie hoch sind die Decken? Was ist das für ein Boden? Wie sind die einzelnen Räume aufgeteilt? Ne? Weil, sind wir nochmal ehrlich, das sind doch die wirklichen Kaufentscheidungselemente, die bestimmen, an welchem Esstisch ich am Ende des Abends kaufe. Und ich kann mich ja nicht hinstellen als E-Commerce-Unternehmen und sagen, ich habe eine Top-Beratung, wenn ich die wichtigsten Grundrahmenbedingungen meiner Kunden überhaupt nicht kenne. So, und das kannst du überall ausrollen, das kannst du auf Sport sagen, was sind die Motivationen, was sind die Ziele, wie oft können die laufen, wie lang können die laufen, ein Beauty-Segment kannst du reingehen, was sind das für ein Hauttyp, was sind das Allergiker etc. Das kannst du immer aufrollen und ich glaube, nur wenn du wirklich zur Essenz deines Geschäfts vordringst und dir die fragst, was sind die drei wichtigsten Fragen, die Menschen haben, wenn sie eigentlich etwas kaufen wollen bei mir, ich glaube, dann hast du wirklich die Möglichkeit, Dinge neu zu denken.
Rupert, ich finde dein Beispiel mit der Möbelbranche richtig gut und auch gerade diese Brücke zu dem feinen, granularen Analysieren von Produkten und Bedürfnissen. Bleiben wir mal bei den Möbeln. Was ich heute ganz gut kann, ist, wenn ich rote Sofas suche, ich kann Filterfunktionen, ich kann Größen, alle Formen, Materialien, das kann ich gut machen. Ich habe ein ganz primitives Bedürfnis, wenn ich ab und zu mal mich um Möbel kümmern darf oder muss, ist die Liefergeschwindigkeit. Ja. Das ist ja unglaublich schlimm in dieser Branche. Die denken ja immer von ihren Produkt- und Sourcing-Prozessen her. Ne? Trick ist ja, du suggerierst, dass deine Produkte mehr oder weniger lieferfähig sind und de facto sind das dann zu den irgendwann angekündigten 6 Wochen dann nochmal das Doppelte, bis dann die Ware da ist. Und vor allen Dingen, das ist noch ein Vorteil der Filialisten, dass die dann die können Lagerware kennzeichnen. Ja. So ein Bedürfnis, was ich habe, so zum Beispiel, wenn ich weiß, was ich will, also ich brauche ein Sofa, ich brauche die Farbe und ich möchte das in den nächsten 72 Stunden haben. Und verarscht mich bitte nicht, die ich will sie wirklich jetzt haben. Das kann ja noch nicht mal IKEA richtig gut. Ja. Ne? Was hindert die Branche, dass es so eine Lösung schon gibt? Was hindert die Branche daran?
Das Marktplatzmodell. Hm. Das ist das, was alle imitieren, weil heute im Grunde Ideologie im E-Commerce ist, ich muss möglichst viel auflisten.
Deswegen, genau. Breites Sortiment.
Ja, deswegen nenne ich die auch nicht mehr Händler, ich nenne sie Auflister, weil das ist das, was eigentlich E-Commerce macht. Ich versuche, wenn du einen Esstisch suchst, versuche ich dir einfach 1000 Esstische aufzulisten, weil meine Botschaft an dich ist, egal was für einen Esstisch du willst, wir haben ihn.
Ja. Ich habe einen Overkill an Sortimentsbreite.
Du hast einen Overkill an Sortimentsbreite und wer kann denn schon bitteschön eine dauerhafte Verfügbarkeit von 1000 Esstischen, wer kann das bewerkstelligen?
Die Daten liegen ja in vielen Kaskaden irgendwo versteckt.
Niemand kann das. Die Daten sind teilweise auch Grütze und dann ist natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit, dass du etwas aussuchst, was höchstwahrscheinlich nicht auf dem Lager ist, was halt bei 1000 Artikeln sehr, sehr hoch ist, die ist halt einfach dann sehr gegeben. Und deswegen kommen sehr häufig diese Frustmomente. Deswegen ist sozusagen diese zweite große Philosophie zu sagen, die Kunst heute ist es nicht, das größte Sortiment aufzulisten, sondern das relevanteste. Das heißt also, die Kunst ist es zu sagen, aus 1000 Esstischen, die es gibt, bin ich in der Lage, die 4 auszuwählen, die Erik wirklich interessieren. Und wenn ich weiß, was die Leute wirklich im Kern interessiert, dann kann ich mein Lagermanagement auch anders handhaben.
Ja.
Weil ich kaufe nicht 1000 Laufschuhe beispielsweise ein, sondern ich kaufe nur noch 20 ein, weil ich meine Zielgruppe kenne.
Ja.
So, und das ist sozusagen eigentlich der Hebel, wo du hinkommen musst, wenn du dich über die Relevanz definierst. Ich will das Beste ausliefern und ich will nicht alles ausliefern, was ja heute alle im E-Commerce macht. Ja. Dann kannst du dieses Problem knacken.
Die Relevanz ist ja, also das wissen wir ja aus der Plattformlogik, auch in traditionellen Marketingbegriffen, dass Relevanz Gegenstück dazu ist Engagement oder irgendwelche Transaktionen, ist dann so ein neues Maß der Dinge. Ne? Ich verstehe auch, warum das Marktplatzmodell eine ganze Zeit lang so attraktiv war.
Verstehe ich auch. Aus Marketing-Sicht sowieso, ne? Weil du konntest tausende unterschiedliche Artikel bewerben, die werden alle in Suchmaschinen gefunden, etc. Du kriegst kreuz und quer die ganzen Traffic rein und wenn jemand irgendwas in die Suchmaschine reinhackt bei meinem eigenen Online-Shop, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, überhaupt was ausspucken zu können. Ne?
Das Traurige ist ja, dass der Zyklus jetzt weitergelaufen ist und praktisch jeder Kleinstplayer heute einen öffentlich verfügbaren Produktfeed pflegen und verbreiten kann und ich dann jede Menge redundante Treffer habe. Okay, das verstehe ich, dass der Marktplatz so eine Übergangslösung war zwischen einer 1:1, also ich verkaufe das, was ich auf dem Lager habe, ich gehe auf den Marktplatz, eine Plattform kann ja mehr als einfach nur ein Marktplatz-Listing machen. Du nennst das ja so, das ist die DNA, so hast du es vorhin beschrieben, ne? Ist die DNA dieser Lösungsanbieter.
Ja.
Ne? Was ist die nächste Stufe?
Also die nächste Stufe ist einfach eben, na, was ich gerade irgendwo meinte, ist, dass man weggeht von Sortimentsfrequenz hin zu Alltagsfrequenz.
Ne? Was ist Alltagsfrequenz? Sag mal.
Also, simples Beispiel, ne? Mal kleine Denksportaufgabe, von den 100 beliebtesten digitalen Diensten im Mobile-Sektor, ne? Dann sind 99 haben nichts mit dem E-Commerce zu tun. Nur ein einziger Dienst hat was mit E-Commerce zu tun. Dann kannst du dir ja vorstellen, welcher, das ist Everything Store, Amazon. Dann kann man sich natürlich mal die Frage stellen, warum ist das so? Warum ist nur einer von 100 den beliebtesten Diensten ein E-Commerce-Unternehmen? Können wir uns ja anschauen, Erik. Wenn wir nämlich zum Beispiel einen Google Maps nehmen, dann schafft es ein Google Maps, 6 Reizpunkte am Tag zu setzen, weil sie zu klassischen Alltagsfragen, die ich halt habe, eine Antwort liefern zu können.
Das stimmt.
Na, wie ist die Verkehrssituation? Wie komme ich von A nach B? Wo ist B überhaupt? Na, und im Vergleich dazu, wenn man zum Beispiel einen klassischen E-Commerce-Player nimmt, lass uns ein Zalando nehmen, dann schaffen die laut deren letzten Quartalsbericht 4 Reizpunkte im Jahr zu setzen, weil sie halt zu klassischen Fragen halt Antworten liefern können wie, ich brauche eine neue Winterjacke, mein Pulli langweilt mich, etc. So, und das ist halt der Grund, warum ein Google Maps immer auf meinem Smartphone auf der ersten Ergebnisseite ist, auf meinem Homebildschirm und prominent platziert ist. Und das ist halt der Grund, warum Zalando halt eben tendenziell ja so auf der zweiten, dritten Homeseite platziert wird, irgendwo weiter unten. Einfach, weil sie auf meine Alltagsfragen keine Antworten liefern können. Und die Antwort, die heute ja der E-Commerce gegeben hat oder versucht zu geben, wir haben eine Lösung gefunden, nämlich noch mehr Sortimente. Damit wir nicht nur die Winterjacke haben, sondern dass wir on top noch sagen, ey, wir haben auch Pladeklamotten und wir haben auch was für deine Kinder und wir haben auch noch ein Boxershorts und Socken und etc.
Ja.
Ne? Und du flutest den Markt, um mehr Reizpunkte zu setzen. Ich sag aber, das ist ein Scheißgeschäft. Mach das doch nicht. Oder anders übersetzt, nimm mal zum Beispiel einen Obi. Der einzige Grund, warum die Schrauben und Nägeln en masse anbieten, ist, das ist heute der einzige Grund, warum ich als Kunde oder Kundin einmal in der Woche oder im Monat da wieder reinlaufe, weil die Dinge alle sind. Aber ich garantiere dir, niemand von Obi findet das geiles Geschäft. Es ist dünnmarschig, es ist kleinteilig, braucht scheiße viel Fläche, ist in der Summe super teuer, fast nicht mit einer schwarzen Zahl zu betreiben. Und trotzdem machen sie es, weil das heute der einzige Hebel ist, den sie haben, um, wenn ich mal eine höhere Kaufentscheidung sich anbahnt, Rasenmäher, Motorsäge etc., dass dich das absichern kann, dass die Leute mich dann auf dem Schirm haben.
Das ist eigentlich das neue Top of Mind, ne? Was ich jetzt heute nicht mehr mit einer Kampagne und ich verkaufe einfach x Milliarden GIPs im TV ein, damit ich mich immer reinhämmer, sondern dass ich in dem Moment, wo ich eine relevante Interaktion zwischen Nachfrager und Anbieter herstellen kann, dass ich dann mich positioniert habe, dass die Kundinnen und Kunden drüber nachdenken, das zuerst mit meiner App in dem zu machen.
Absolut so. Aber meine Empfehlung an den E-Commerce-Bereich, scheiß doch drauf. Scheiß doch auf dieses dünnmarschige Geschäft. Lass es doch den Everything-Store machen. Sollen die sich damit auseinandersetzen? Weil wir wissen, aus laufenden Projekten sind wir in der Lage, diese Sortimentsfrequenzartikel durch Services, die alltagstauglich sind, ersetzen, dann kann ich diese hochmarschigen Einkäufe auch absichern. Heißt für mich übersetzt, zum Beispiel ist ein Projekt, das haben wir mit Obi gemeinsam gemacht, da haben wir einen digitalen Gartenpflegeplaner irgendwie gelauncht. Ne? Warum das? Erstens, wir fangen bei deren Kern-DNA an, weil Obi steht sehr bei den Zielgruppen für Garten, da kamen sie ursprünglich mal her, also macht total Sinn, dort mal zu starten. Plus eben, die Leute haben ja eine Motivation dahinter, wenn sie Blumenerde kaufen gehen, wenn sie irgendwie Rasensamen kaufen gehen. Sie haben einen Wunschrasen. So. Und im Grunde, was in Obi gesagt hat, okay, sag uns, was ist eigentlich dein Wunschrasen, wo möchtest du dahin?
Ja.
Und wir leiten dich an und helfen dir, dass du dein Ziel erreichen kannst. Das erlaubt es ihnen, mehrmals in der Woche mit denen in Kontakt zu gehen, weil sie einfach eine Guidance geben im Sinne von, ey, übrigens, morgen solltest du deine Samen aussehen.
Ja.
Ne? Übermorgen solltest du übrigens gießen und übermorgen übrigens wird es regnen. Also Arbeit schon erledigt. Das heißt also, ich schaffe Aufschlagpunkte, wo ich mit den Leuten immer wieder in Kontakt kommen kann.
Ja, die Skeptiker würden jetzt sagen, ja super, das ist wie im stationären Handel, du lieferst die Beratung, aber am Ende kauft er dann den Rasensamen dann doch beim Amazon, wo er zu dem Zeitpunkt halt den Anbieter mit dem geringsten Preis und den besten Bewertungen irgendwie kaufen kann. Wie verhindert ihr das?
So, aber das ist genau das, weil es nur eine Theorie ist, weil es in der Praxis komplett anders läuft.
Super.
Weil wir wissen nämlich aus den harten Metriken, dass die Leute, ne, Bequemlichkeitsfaktor, das kennst du auch von deinem Smart Home, wenn du mal Alexa eingerichtet hast, dann steigst du halt nicht mehr auf Google Home oder Siri um.
Ja.
Ne? So, und wenn du sozusagen deinen perfekten Gartenplaner für dich eingerichtet hast und wir immer sukzessive pro Schritt sagen können, ey, was brauchst du denn einfach? Dann ist der Bequemlichkeitsfaktor einfach viel, viel stärker als dieser Sparfaktor. Ne? Und wenn ich jetzt noch halbwegs wettbewerbstaugliche Preise habe.
Wollte ich ja sagen, wenn alles funktioniert und die Preise nicht zu weit aus dem Ruder laufen, dann bleibe ich
genau
im System.
Aber der weitere Vorteil ist, wenn ich Menschen aufschlaue, ne? Also ich mache die Leute ja besser. In Gartenarbeiten, in Gartenideen, werden die Leute anspruchsvoller. Werden sie anspruchsvoller, wollen sie besseres Equipment. Also Leute, die solche Services nutzen, haben die Tendenz, über die Zeit hinweg zu Premium-Produkten abzutreten. Und dann geht es wiederum zu dem entscheidenden Vorteil, gehe ich lieber zum Spezialisten und nicht zum Everything-Store, der irgendwie eine Motorsäge mir andrehen will, als wäre es ein Kleid oder irgendein DVD-Player.
Okay, das verstehe ich. Wo gibt es noch Bereiche, wo man sowas anwenden kann? Also ich finde das Obi-Beispiel mit dem Garten, finde ich super. Jetzt haben jetzt nicht alle einen Garten, die wie würdest du das machen, wenn du jetzt eine Apotheke wärst? Ne? Das ist ja auch so ein Jedermannsgeschäft. Jeder kann heute, also nicht jeder, also oh Gott, also das, aber es gibt nicht nur eine Online-Apotheke, sondern das ist ein Geschäft, das hat relativ transparente Produkte und Margen und da gibt es einen super harten Wettbewerb untereinander.
Ja.
Wie kann ich das machen, dass ich nicht einfach nur der 37. Aspirin plus C-Verkäufer bin, sondern dass die Nachfrage regelmäßig zu mir kommt. Muss ich dann so ein 360-Grad-Angebot machen?
Also ich glaube, was in diesem Segment halt die Leute grundsätzlich falsch denken, nicht nur im Apothekenbereich, sondern dass die Unternehmen sich viel zu sehr übers Format definieren. Ne? Ein Thalia definiert sich viel zu sehr über das Buch, anstatt über den Sinn dahinter. Mhm. Apotheken definieren sich viel zu sehr über das Aspirin, als über den Sinn dahinter. Ja. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie Lebensmittel nehmen, dann geht es halt nicht um Lebensmittel kaufen, sondern es geht um den Sinn dahinter, nämlich die richtige Ernährung. Mhm. Und wenn ich mir diese Frage dahinter stelle, dann stelle ich mir automatisch auch ganz andere Fragen. Mhm. Nämlich, was sind die Restriktionen meiner Leute? Also das heißt, ist das ein Einfamilienhaushalt, ist das ein Singlehaushalt, ist das eine WG, was ist das budgetäre Vermögen von den Leuten, ey, was haben die für Ziele, wollen die abnehmen, wollen die zunehmen, wie viel Budget haben die, du fragst dir ja auch eben klassische Fragen, wie viel Kalorien haben die irgendwie schon verbraucht, was wollen die diese Woche kochen, wie wollen sie es kochen, das sind die Fragen, die du dann stellst und wenn du dann halt daraufhin Antworten liefern kannst, dann verkaufst du praktisch automatisch diese Lebensmittel mit. Das heißt, für mich zum Beispiel, ein Rewe müsste eigentlich zusehen, dass sie ähnlich wie ein Apple Home das Hub für meine smarten Geräte ist, dass sie das Hub werden für die richtige Ernährung, wo sie mir über eben schlaue Services einfach meine Artikel, die ich immer wieder brauche, irgendwie mir simpel und einfach anbieten, wo ich eine Art Autofill-Funktion habe, weil ich immer wieder alle ein, zwei Wochen irgendwo das Gleiche kaufe, wo ich in meine persönliche Obstabteilung reingehe, wo schon mein Lieblingsobst aufgerichtet ist und die Standards, die ich halt immer wieder in den Warenkorb reinlege, eben aufgelistet werden, wo ich dann halt zusätzliche Artikel hinzufügen kann, wo dann irgendwie Infos dran gepinnt sind, wie irgendwie besonders gesunde Ernährung, lokal aus deiner Umgebung, wo ich mich vielleicht mit Drittservices eben connecten kann, wie ein Weight Watchers, das mir halt sagen kann, ey, also so von den Kalorien her, ist das jetzt eigentlich diese Woche halt nicht mehr drin, ne? Das nenne ich halt wirklich Guidance, so.
Ja.
So, und das musst du halt auf den Apothekenbereich dann halt auch übersetzen. Also nicht, es geht ja nicht um Aspirin, sondern es geht um den Sinn dahinter, nämlich gesund zu sein, leistungsfähig zu sein oder vielleicht erst gar nicht krank zu werden. So rum. Na, das ist doch der Sinn dahinter. So. Und ich würde als Apotheke halt hingehen, also was muss ich machen und was muss ich eigentlich wissen, um wirklich zur Ursache zu kommen und nicht zum Symptom.
Ja.
So.
Ich verstehe das, ich finde das total plausibel und ich verstehe rein abstrakt verstehe ich diese Notwendigkeit für diesen Paradigmenwechsel, dass ich nicht einfach nur Produkte anbiete, sondern dass ich über die Lösungen komme. Das verstehe ich durchaus. Jetzt in der Praxis, wenn ich jetzt bereits ein bekannter oder irgendwie etablierter Anbieter bin, dann habe ich ja zwei Hürden. Das eine ist, auf meinen Bestandskunden gibt es schon so eine Assoziationskette. Also wenn ich jetzt so ein Blumenversender bin, dann kommen die Leute zu mir, weil ich gut Blumen versenden kann. Und ich habe selbst rausgefunden, die kommen nicht zu mir, weil ich auch Wein verschicken kann. Nur weil es beides Geschenke sind. Oder umgekehrt, in der Kundengewinnung habe ich schon bereits gute Erfahrungen und von den Kosten-Umsatz-Relationen oder von Kundenakquisitionskosten sind halt die Gewinnungen, wo ein Suchterm, der irgendwie mit Blumenversand zu tun hat, irgendwie viel, viel besser konvertierend, als wenn ich sage, Geschenke oder über Distanz Menschen glücklich machen oder Geburtstagsüberraschung etc. Ja. Jetzt dieses, das ist ja so eine Art Zielkonflikt. Das eine ist sicherlich lang- und mittelfristig besser, also diesen Paradigmenwechsel zu machen, zum wirklichen Bedürfnis zu kommen und nicht nur über das Produkt zu gehen. Aber in der Praxis ist das Produkt doch halt immer super dominant, aufgrund von Erfahrung und aufgrund von Wahrnehmung.
Ja, das ist so und trotzdem kannst du es lösen, indem du eben parallel das andere schrittweise aufbaust und das über sukzessive über die Zeit hinweg eben dein altes Geschäft irgendwann mal ablösen wird, weil das dann einfach zunehmend immer mehr Hand nimmt. Also Microsoft hat das nicht anders gemacht. Ne? Die hatten im Grunde ihren Betriebssystemmarkt, haben Softwareverkauf, Direktverkauf gemacht. Parallel haben sie ihr Cloud-Business aufgebaut. Das haben sie parallel gefahren, haben sie über 15, 20 Jahre mitgenommen und heute machen sie mehr Umsatz und Gewinn mit ihrem Cloud-Business. Und der Direktverkauf an Software ist immer mehr weiter runtergegangen. So muss das dann letzten Endes aufziehen. Und die Beispiele gibt es ja draußen am Markt schon. Also wenn du zum Beispiel in Kellersport sind, hat genau das Problem, was du beschrieben hast. Ja. Die haben einen funktionierenden Shop.
Keller finde ich super Beispiel, ja.
Ja, weil die, die Leute sind auch trainiert auf diesen Online-Shop, die hacken da auch ganz normal ihre Dinge rein. Aber parallel haben sie halt eine zweite Plattform aufgestartet, nämlich Keller Smiles. Für diejenigen, die es nicht kennen, geniales Konzept. Und zwar ein Loyalitätsprogramm des Keller Smiles, das dich aber nicht für deine Einkäufe belohnt, sondern für den Sinn dahinter, nämlich wenn du Sport machst. Mhm. Macht viel mehr Sinn, Leute zu belohnen, Sport zu machen, weil das ist ja der Grund, warum ich zu Keller Sports gehe.
Ja.
Das kann man sich dann so vorstellen, zum Beispiel machen die wöchentliche Challenges, also wer rennt jetzt zum Beispiel die 5 Kilometer am schnellsten?
Mhm.
Dann verbinden die dich mit anderen Services, wie Nike Plus zum Beispiel oder mit dem Runtastic von Adidas. Und dann kann zum Beispiel jemand in München gegen jemanden in Hamburg antreten und gucken, wer läuft diese 5 Kilometer am schnellsten. Und die 10, die am schnellsten laufen, kriegen dann halt Punkte, die ich wiederum dann gegen im Onlineshop halt einlösen kann, um zum Beispiel meinen Laufschuh halt günstiger zu kaufen. Und das ist halt so smart und so clever, weil du A, den Sinn belohnst, du wirst der tägliche Begleiter. Keller Sports lernt viel mehr über ihre Kunden kennen. Die wissen, wie oft die laufen, wie schnell die laufen, wo sie laufen, hohes Gelände, tiefes Gelände und sind dann halt dann auch irgendwann mal in der Lage zu sagen, wenn du eben auf Keller Sports gehst, dass wir dir nicht 1000 Laufschuhe aufleisten, sondern wir wissen, du rennst zweimal die Woche, 5 Kilometer, das ist eigentlich der Schuh, den du brauchst und wir können es dir sogar begründen.
Ja.
Und das bauen die halt parallel auf und so funktioniert es.
Finde ich ein richtig gutes Beispiel, wie auch Innovators Dilemma überwunden werden kann. Vielleicht hilft das auch, dass Keller Sports halt noch kein Legacy-Player aller...
Hilft natürlich, so, keine Frage.
Aber ich finde es auch richtig gut und vor allen Dingen ist mir nochmal deutlich geworden bei diesem Beispiel, wie Oldschool die traditionellen Loyalty-Programme dagegen, die
total. Einfach
nur sagen, Punkte auf irgendeinen Umsatz oder in der Woche doppelten Punkt, wenn du jetzt hier irgendwie Schnickschnack kaufst, finde ich richtig gut. Ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel auf Strava, mache ich den Quatsch, ne? Also die Strava-Badges, die sammle ich.
Ja.
Ich kriege dann ab und zu mal auch irgendwie, die machen es ja andersrum, ne? Dann kannst du zu deren Sponsoren gehen und kriegst dann irgendeinen Schuh günstiger, aber aus der Kellerperspektive richtig gut. Und die schaffen, um auf deinen Punkt von Anfang zurückzukommen, die schaffen dann auch diese mehr als 4 Reizpunkte im Jahr, ne?
Viel mehr Reizpunkte. Und sie sichern im Grunde den Laufschuh Kauf ab. Und da vielleicht da, Erik, noch eine Ergänzung. Was halt heute am Markt stattfindet, es werden völlig neue Wettbewerbssituationen kreiert. Was heißt das? Du rennst heute im E-Commerce nicht mehr Produkt gegen Produkt an, sondern Produkt gegen Produkt plus Service.
Mhm.
Also ein simples Beispiel, wenn du zum Beispiel, das MacBook Pro ist ja neu rausgekommen, wenn du ein MacBook bei Apple kaufst, dann kriegst du ein Jahr kostenlos on top Apple TV Plus. Schenken sie dir einfach so.
Mhm. Ist auch ein schlechtes Produkt, ja.
Ist ein schlechtes Produkt, wird immer besser. Ne?
Ja,
Foundation
klar,
stimmt, und so ist gar nicht schlecht.
Ja.
So, und ne, allein um die Zeit schon zu überbrücken, bis du dein MacBook kommst. Also trittst du nicht nur gegen ein anderes Notebook an, sondern zusätzlich noch gegen einen Streaming-Service, die draufschlagen. Anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen realistischer, Blackmagic Design haben eine hochkompetitive Schnittsoftware, die mit Final Cut und Adobe Premiere im Wettbewerb ist.
Ja.
Und wenn du die kaufst, kriegst du on top ein komplettes Hardware-Gerät zum Schneiden.
Ja.
Ne? So, das heißt also, ein Final Cut von Apple tritt nicht nur gegen ein DaVinci Resolve von Blackmagic an, sondern gegen ein DaVinci Resolve plus die passende Schnittgerät.
Ja.
Und das ist im Grunde diese neuen Wettbewerbssituationen, die du kreieren musst. Bei Keller Sports, ne, in Amazon rennt nicht nur mit dem gleichen Laufschuh, mit dem gleichen Preis gegen einen Keller Sports an, sondern es rennt gegen den gleichen Laufschuh plus ein Keller Smiles an, plus die Loyalitätspunkte, wenn ich mit diesem Schuh Sport treiben werde und on top. Das ist eigentlich das, was du heute am Markt abliefern kannst, dass du nicht mehr Produkt gegen Produkt läufst, sondern Produkt gegen, was kann ich dem Kunden on top dazugeben, was mich verhältnismäßig wenig kostet, aber die in der Summe einfach ein stärkeres Angebot abbildet als einfach nur Direktverkauf.
Wenn ich dir so zuhöre, hätte ich, und ich könnte dir ewig lang zuhören, aber hätte ich gedacht, dass eher die Marken, also die Absender-Brands, dass die sowas schneller umsetzen können, aufgrund der Marge, als jetzt die Kellersports dieser Welt oder Obis dieser Welt, die ja eher unter einer Drucksituation leiden. Ne? So eine Keller, also die haben ja wenig, also meinem Verständnis nach wenig Eigenmarken, bis überhaupt keine Eigenmarken, und wenn, dann haben sie da wenig Suchvolumen. Die sind auf die Drittmarken, also die ASICS, Adidas, sonst was dieser Welt, angewiesen, die wiederum auch auf anderen Plattformen verkaufen und aber auch das Marktplatzmodell von denen. Ne? Also jeder Schuhladen um die Ecke, der noch irgendwie meine Schuhgröße, das merke ich immer wieder, wenn ich meinen Lieblingslaufschuh nachkaufe, dann kriege ich den manchmal dann irgendwie aus dem Laufshop in Oberbayern, weil die gerade meine Schuhgröße da haben und dann ist der da günstiger. Und dann natürlich, ich kaufe dann immer wieder beim Händler meines Vertrauens. Auf keinen Fall bei Amazon.
Ja.
Nee, stimmt nicht. Ich kaufe da, wo es am günstigsten ist, wenn ich weiß, was ich kriege. Aber die Marken, also die Adidas dieser Welt, die können das doch viel besser machen. Gut, die haben jetzt Runtastic gekauft, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht in die Zahlen reingeguckt. Ich glaube, Adidas ist immer noch primär ein Hersteller von Produkten und noch nicht die übermächtige große Fitness-Community à la Runtastic goes Peloton.
Also das ist so. Hersteller haben es leichter. Auf jeden Fall. Peloton ist auch ein super Beispiel. Ne? Die können natürlich sowas wie ein Hometrainer viel, viel authentischer und klarer besetzen, haben eine klare Botschaft und
Reizpunkte dauern, ja.
Brauchen wir gar nicht diskutieren. Die haben es leichter. Ich glaube aber, der Handel hat dafür die Chance der Diversität. Also Dinge wirklich ganzheitlich, glaubwürdig zu bewegen. Weil so ein Peloton hat einen entscheidenden Nachteil. Es ist total offensichtlich, dass sie dich ewig daran binden wollen. Ne? Mhm. Also so Herr der Ringe-mäßig, to rule them all. Mhm. Und da habe ich halt die Möglichkeit, als Händler ein Gegengewicht zu entscheiden. Wir sind nicht darauf angewiesen, auf ein Single-Produkt, sondern wir können uns ehrlich und kompetent darum kümmern, für dich das Beste zu finden. Und vielleicht ist es am Ende gar nicht das Peloton Home Trainer, vielleicht ist es für dich etwas anderes. Aber wir finden mit dir das gemeinsam raus. Also das heißt, du musst diese Glaubwürdigkeitskarte spielen. Mhm. Und auch da nochmal, auch ein Kellersports. Und übrigens, Obi ist auch ein tolles Beispiel, die ja auch zu ihrem klassischen E-Commerce-Geschäft jetzt das zweite Geschäft Hey Obi aufbauen, wo sie eben diesen Beratungsansatz eben fahren. Mhm. Die fangen bei der Kern-DNA an. Ein Obi fängt bei Garten an. Garten wollen sie für sich abclaimen, abstecken. Mhm. Und wenn sie Garten haben, dann gehen sie zum nächsten Segment und fügen das in der Welt hinzu. Im Übrigen, ein Amazon hat nichts anderes gemacht. Heute
Büchern angefangen.
Die haben mit Büchern angefangen. Genau. Die haben mit Büchern angefangen, Zalando haben dann DVDs angefangen. Genau. Ganz genau. Ja. Dann haben sie dann eine Kategorie nach der anderen gedacht. Und in ihrer Servicewelt haben sie übrigens auch so angefangen. Ja, heute, man weiß es halt nicht mehr, weil jetzt gibt es Amazon Music, es gibt irgendwie den Prime Service, es gibt irgendwie den Webhosting Service etc. Aber gestartet sind sie mit dem Kindle Player. Da haben sie gestartet. Bei ihrer Kern-DNA bei Büchern. Mit dem Kindle haben sie gestartet. Das war deren erster Aufschlag noch vor diesen ganzen Webservice-Gedöns und so weiter.
Auch bevor es Prime Video gab und so.
Auch bevor es Prime Video gab. Und dann haben sie begonnen, wieder die nächste DNA war ja Musik und Video. Haben sie die Streamings dazu gesehen. Ich garantiere mit dir, es dauert nicht mehr lange. Dann werden sie ihren Streaming-Service für Games hinzufügen, was der nächste DNA-Schritt wäre. Ja. Ne? Und so machst du das schrittweise. Deswegen wäre meine Frage an jeden Händler, mit was bist du groß geworden? Wofür stehst du im Kern wirklich? Fang da an und dann tu das authentisch zu besetzen, als wärst du dort ein Hersteller und dann geh schrittweise.
Ich sehe an deiner klaren Denke und deiner klaren Empfehlung, wie weit das auch für viele vom Alltag entfernt ist, weil die da ganz viel über die Kundenschnittstelle sprechen. Ne? Die reden über ihre App und die reden über ihren Shop. Weil klar, das ist auch etwas, was man regelmäßig sieht, aber das ist ja... Also das ist erstens sehr schwer, sich durch einen Shop oder durch eine App noch zu differenzieren, aber durch die nutzwertige Situation, die ich dann so schaffen kann, das ist dann etwas, wo ich mich als Kunde wirklich dann wieder gerne an einen Anbieter zurückgewinne, ersinne, egal ob ich Brand oder Händler bin.
Also es gibt halt einfach so ein paar Paradigmen, da muss halt einfach auch der Handel meiner Meinung nach einfach mal aufwachen und einfach sagen, das gibt's halt nicht mehr. Mhm. Erstens, ich differenziere mich nicht mehr über Sortiment. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. So, und ich kann mich auch nicht mehr mit über Sortimente noch die Marge einfahren, die es eigentlich bräuchte, sondern die neuen Regeln vom E-Commerce, das neue E-Commerce-Spiel ist meiner Meinung nach, Guidance schlägt Angebot. Mhm. Alltagsfrequenz schlägt Sortimentsfrequenz. Mhm. Das relevanteste Sortiment schlägt das größte Sortiment. Und der Shop ist eben nicht das Ende des Kundenkontakts und nicht der Start des Kundenkontakts. Wie ein Keller Sports, ne? Oder auch ein Obi, Hey Obi, die fangen viel weiter vorne in der Wertschöpfungskette an, wo die Motivation starten, wo die Ziele starten, wo die Restriktionen die Leute für sich definieren, um daraus dann irgendwann mal eine Kaufentscheidung zu bilden. Und da muss ich heute präsent sein. Und ich muss den Kunden oder die Kunden ja schon eigentlich am Arm haben, damit, wenn es dann sozusagen in die Abbiegung gibt, an der Kreuzung, wo es zur Bedarfsdeckung geht, wo heute in Deutschland nahezu 70% zu einem Amazon abbiegen, musst du die Leute schon an der Hand haben und dann ganz galant sozusagen auf die linke Spur führen und eben in deine Richtung eben abbiegen. Aber dafür muss ich vorne stattfinden. So. Ja. Und das sind die neuen Spielregeln im E-Commerce und dann muss halt einfach die Branche halt aufwachen.
Ich habe das gerade mitgeschrieben, aber das finde ich vielleicht, packen wir es in die Shownotes, aber für alle, die jetzt nicht sind wir in der 40. Minute. Obwohl, nee, nee, Moment, wenn die nicht bis zur 40. Minute dir zuhören, dann
also haben sie diese Zusammenfassung. Also wenn die da nicht durchhalten, ne, dann genau. Sollen ja die Leute, die durchhalten, profitieren.
Ja,
ne?
Genau, richtig. Wir packen das auf keinen Fall in die Shownotes. ich finde das total prägnant und ich sehe auch nochmal für alle diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so dicht am E-Commerce gebaut sind, wie viel besser diese kundennutzwertigen Ansätze sind im Verhältnis zu diesem Top-of-Mind-Gedöns für also, das ist ja alternativlos, das kriege ich ja heute mit Kampagnen gar nicht mehr wiederhergestellt.
Schwierig.
Man sieht es ja auch an den guten Lösungsanbietern, also à la Airbnb oder eine Spotify, wie unterproportional eigentlich deren Mediaspending ist.
Ja.
Ne? Weil die, das brauchen die gar nicht, weil die ganz genau wissen, eine Airbnb und eine Spotify hat so ein gutes Angebot, so eine gute Viralität, weil das sogar so gut ist, dass sie sich untereinander weiterempfehlen, dass sie gar keine Kampagne machen müssen. Eher die schlechteren Angebote brauchen Kampagnen, ne? Also Google Music und Apple.
Ja, Alltagshelfer brauchen weniger Media Spendings, weil die Leute sukzessive, ich muss zu denen, wenn ich da eine Antwort haben will, weil die haben mir schon zigfach geholfen.
Ja, die brauchen relativ weniger Media Spendings, ne?
Gorillas
zum Beispiel.
Ja, ja, genau.
Also klar, weil die jetzt auch noch schnell sein wollen und jeder hat ja auch irgendwie nochmal einen Wettbewerber.
Ja.
Richtig gut. Ich glaube, das ist eine super Zusammenfassung für dieses neue E-Commerce-Spiel und wie sich die Davids auch durchaus gegen die Goliaths durchsetzen können. Wenngleich, ich sehe das Ziel und ich beneide alle, die mehr oder weniger auf der grünen Wiese anfangen können. Und ich hoffe, dass du vielen auch Mut gemacht hast, die vielleicht nicht grüne Wiese haben, aber die trotzdem eine bessere Kundeninteraktion ermöglichen können durch genau diesen Paradigmenwechsel.
Man kann es schaffen, es hindert niemanden daran, das eigene Geschäft zu denken. Ich muss halt nur machen.
Mhm, sehr gut. Lieber Rupert, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, möchte ich dich trotzdem nochmal meine Abschlussfrage stellen.
Ja.
Möchte ich dir meine Abschlussfrage stellen. Die beste und deine schlechteste Entscheidung in den letzten 12 bis 24 Monaten. Was war das?
Also die beste Entscheidung, die wir gemacht haben, man kriegt ja immer so leicht dahingesagt, antizyklisch zu investieren. Also wenn sozusagen in Krisenphasen, wo alle sozusagen die Gelder zusammenstrengen, gerade da muss man investieren, das ist so schön und simpel einfach gesagt. Tut aber in der operativen Praxis sehr, sehr weh. Wir haben uns trotzdem getraut und haben während der Krisenphase massiv in unsere eigene Plattform investiert, unser eigenes Kollaborationstool, das jetzt mehr oder weniger am Ende von der Corona-Krise so final dasteht, dass wir eigentlich mit nichts anderem mehr arbeiten. Das heißt, wir haben PowerPoint abgeschafft, wir haben ganz massiven administrativen Scheiß, den wir davor immer an der Backe hatten, weil wir über Mural und sonst irgendeinen Kram immer gearbeitet haben. Wir haben eine eigene große Transformationsdatenbasis geschaffen, wo wir einen eigenen Algorithmus haben, der die besten Inhalte für bestimmte Projekte automatisiert ausspuckt. Ich muss also nicht mehr im Laufwerk, im Netzwerk irgendwie suchen. Das war unsere beste Entscheidung, dass wir es durchgezogen haben, auch wenn es richtig weh tat und wir teilweise irgendwie harte Cashflow-Rechnung gemacht haben. Aber das war eine total richtige und gute Entscheidung. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben, auch wenn es richtig weh tat. Und die schlechteste Entscheidung ist, wir sind meiner Meinung nach auch trotzdem, ne, wir beschäftigen uns mit Innovation, aber wir sind in ganz vielen Fragen total konservativ und restriktiv. Also Leute einstellen, sind wir super restriktiv und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir da mehr Mut hätten, weil es einen einfach dann am Ende auch immer massiv entlastet. So, und das ist eher dann so eine schlechte Entscheidung, dass wir da nicht einfach offensiver sind, dass wir uns da noch zu sehr von Excel leiten lassen. Würde ich sagen, das haben wir eher nicht so gut gemacht.
Hast du das Gefühl gehabt, dass während der harten Pandemiezeit, also damit meine ich die Lockdown-Phasen, dass die Wechselbereitschaft von guten Leuten, dass die höher, gleich oder geringer war?
Ja, die ist massiv nach oben gegangen.
Echt?
Weil ich weiß ganz viele Leute, die gewechselt haben, die entweder schon ganz, ganz lange in einem Laden waren oder irgendwie für sich entdeckt haben, ich möchte jetzt doch nochmal was anders machen. So. Und das passiert halt bei den guten Leuten schneller, weil die Alternativen halt natürlich viel besser da sind oder weiter sind, mehr Optionen haben oder vielleicht sich was angespart haben. Und da haben wir das schon gemerkt, dass gerade die guten hohe Wechselbereitschaft war. Ich hatte mit jemand anderem gesprochen, der meinte, er hatte schon lange nicht mehr so hochwertige Profile auf dem Tisch wie in der Pandemiezeit, weil einfach die Leute sich hinterfragt haben und dann einfach viele für sich festgestellt haben, das kann es jetzt so nicht gewesen sein, ich brauche was Neues.
Ja, aber verstehe ich. Aber ich verstehe auch, dass der Mut, also gerade wenn du sagst, du hast in die Plattform investiert und in viele deiner Backend-Lösungen, dass du nicht zeitgleich auch noch aus dem Jetzt ist die Geschichte ja auch leicht zurückzulesen, ne? Wenn wir
also, weißt du, jetzt ist es auch hinter einem, ne? Jetzt kann ich sagen, boah, die 2 Jahre sind weg, aber es war schon echt richtig hart, das kann ich schon echt so sagen.
Ich hoffe, dass wir, sag sowas nicht so laut, jetzt haben wir das hinter einem. Wir nehmen diesen Podcast heute am 10. November auf.
Ach so, ja,
stell mal,
stimmt.
Stell mal vor, wir laufen jetzt auch nochmal in Lockdown rein, aber.
Ja, also ich hoffe es für alle, dass es natürlich nicht läuft. Prinzipiell sind wir besser jetzt aufgestellt, als es damals der Fall war, ne? Und sind viel, viel produktiver. Ich mache heute die Arbeit, die vormals 4 Leute gemacht haben, weil wir diesen ganzen Zeitquatsch, diese Zeitkiller halt losgeworden sind. Aber ich hoffe für alle und dass das die 4. Welle nicht noch heftiger wird, wie sie aktuell schon ist. Ne?
Das habe ich auch. Sehr gut. Lieber Robert, vielen Dank. Ich habe wieder wahnsinnig viel von dir gelernt. Ich mochte vor allen Dingen diese klare Perspektive und vor allen Dingen auch dieses, was ist denn eigentlich nicht? Ne? Also die Lösung, die Sortimentsbreite, dass es nicht der Shop ist, sondern das ist wirklich auch, wenn ich ab und zu mal über E-Commerce nachdenke, das hat mir nochmal eine ganz andere Deutlichkeit und auch einen Perspektivwechsel beschert. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich weiß nicht, das war, glaube ich, ich weiß nicht, welche Folge das heute ist, aber dann in 50, 60 Folgen sehen wir uns ja spätestens
wieder. Ja, hoffentlich. Würde mich mega freuen. Danke, Erik.
Vielen Dank, Robert.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.